Das sind fundamentale, basale Dinge, die man hin und wieder in anderen Veranstaltungen auch trifft. Ich finde aber, dass man das alles von Hand irgendwie alles schreiben soll und dann auch schrittweise erklären soll. Und dabei sind Medien eher störend. Also Medien aus meiner Sicht sind, ich habe jetzt einfach mir, bevor ich hier ein paar Zettel einfach gekritzelt im Bus und dann dachte ich, dass wir zumindest das so abhandeln. In der letzten Sitzung haben wir zur Morphosyntax einige grundlegende Thesen aufgestellt und haben mir gesagt, dass da gibt es eine Schnittstelle zwischen oberhalb eines Wortes und unterhalb eines Satzes. Und wir haben diese Schnittstelle mit Morphosyntax belabelt. Wir haben das als Morphosyntax bezeichnet. Was passiert eigentlich in dieser Schnittstelle? Es gibt einige Metaphern zu Morphosyntax, sowas wie zum Beispiel Betriebssystem der Sprache. Was assoziiert ihr eigentlich mit dem Inhalt Betriebssystem? So Maschinerie hinter etwas. Und mit der Bezeichnung, und hinter Morphosyntax wird tatsächlich diese Maschinerie assoziiert. Und das, was Morphosyntax gewährleistet für die Sprache, ist einerseits die fertige Wortformen aus der Morphologie zu greifen, sie auszurüsten grammatisch, und zwar abhängig davon, in welche syntaktische Konstruktion sie eingebettet werden müssen. Diese Ausrüstung, grammatische Ausrüstung, findet eben auf dieser Schnittstelle statt. Das ist die entscheidende Leistung der Morphosyntax, und damit geht man davon aus, dass das wahrscheinlich fundamental ist für die Verwendung der Sprache. Wir haben mindestens einmal die Fähigkeit der Menschen erwähnt, mit endlichen Mitteln unendlich umzugehen. Das heißt, die endlichen Wörter, die wir irgendwo in unserem mentalen Lexikon gespeichert haben, daraus machen wir einen unendlichen Gebrauch, indem wir die Sätze bauen, die wir nicht mehr mathematisch beschreiben können. Es gibt eine Geschichte aus dem Jahr 2000, als eine sehr berühmte Zeitschrift in England, übrigens dieselbe Zeitschrift, die auch Schaf, also geklontes Schaf beschrieben hat, Dolly. Ich weiß nicht, habt ihr so von einem Schaf Dolly gehört? Ja, dieselbe Zeitschrift. Also es ist London Health Center, ich denke, das diese Zeitschrift verlegt. Und dort wurde im Jahr 2000 wurde ein Artikel veröffentlicht über eine Familie in London. Das war eine Familie mit Migrationshintergrund, die stammen alle aus Pakistan. Und ein Mitglied dieser Familie, ein kleiner Junge, der dort zur Schule gegangen ist, hatte Schwierigkeiten, Lernschwierigkeiten. Diese Lernschwierigkeiten manifestierten sich darin, dass der Junge scheinbar keinen wohlgeformten Satz auf Englisch zustande bringen könnte. Also er könnte keine grammatisch richtige Sätze auf Englisch bauen. In welcher Form auch immer, aber allesamt, alle Sätze waren grammatisch falsch. Und die Lehrerin scheinbar hat alles Mögliche versucht und wollte dann mit der Familie sprechen. Obwohl das Kind dort geboren war und ich glaube sogar in der dritten Generation in England gelebt hat, dann hat die Lehrerin die Familie besucht und sie müsste etwas Verblüffendes feststellen. Alle Mitglieder dieser Familie der männlichen Linie haben genau dasselbe Problem. Kein männlicher Mitglied dieser Familie könnte einen wohlgeformten Satz auf Englisch bauen. Gut, ich überspringe jetzt die Geschichte. Die Familie wurde tatsächlich untersucht und dann entdeckte man ein Genom. Der Name des Genoms war FOXP2. So hieß das, FOXP2. Und dieses Genom war in dieser Familie, wenn nicht in der männlichen Linie, wie kann man das jetzt korrekt nennen, ausgeschaltet. Also das Genom war irgendwie funktionslos, war irgendwie aus dem genetischen Netzwerk irgendwie raus. Ja. Dann gab es einen riesen Aufschrei darüber, dass man das Genom für die Sprache entdeckt hat. Der Text, von dem ich gerade erzählt habe, war eigentlich gefundenes Fressen für alle formal orientierten linguistischen Theorien, dass die sogenannte Korrelationstheorie unter anderem auch verfolgen. Das heißt, alle geistigen Fähigkeiten haben irgendwelche Korrelate in unserem Kortex. Das heißt, stellt euch mal vor, die Regelbildung des Haupt- und Nebensatzes hat zuständiges Genom irgendwo im Hinterkopf. Und wenn man das ausschaltet, man kriegt diese Regeln nicht realisiert. Ja?
Eine kurze Frage, hat das mit dem LRS zum Beispiel was damit zu tun?
Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich habe das auch jetzt gerade auch jetzt, also ich habe versucht zu erzählen, um mal die Ebene so ein bisschen, die Relevanz dieser Ebene zu verdeutlichen. Ich möchte auch nicht, also das ist auch nicht mein Ziel, dass wir ernsthaft in diese Diskussion einsteigen. Das Ende der Geschichte ist so, dass man tatsächlich das Genom untersucht hat. Das war tatsächlich nicht in dieser Familie nicht vorhanden. Und man hat gesagt, okay, also wir haben jetzt ein Syntaxgen gefunden. Das Interessante dabei ist, ihr werdet ähnliche Geschichte mit dieser biologischen Determinierung nicht in der Morphologie oder Pragmatik oder Semantik oder Phonetik und Phonologie finden. Genau der Syntax ist die Ebene der Grammatik, die einen Stoff für solche Theorien liefert. Ja? Also man hat gesagt, achtet mal drauf, es ging um die Schwäche der Regeln bezüglich der Satzbau. Ja? Habt ihr darauf geachtet? Es ging nicht darum, dass man dort zum Beispiel Wörter nicht richtig aussprechen könnte oder Verbindung zwischen Inhalt und einer Form nicht richtig herstellen könnte. Es ging um Satzbau. Das ist das Wichtigste dabei. Und allein weil das irgendwie korreliert war mit einem Gendefekt, hat man gesagt, wir haben ein Sprachgen gefunden. Was möchte ich einfach damit sagen? Ihr werdet oft die Bücher finden, die betitelt sind als Sprachtheorie. Man nimmt einfach ein Buch und stellt Sprachtheorie drauf. Man schlägt das auf, es ist nur nichts anderes als Syntax. Ja? Diese Potentialität als übergreifend für alle Ebenen der Sprache, alle Ebenen der Grammatik zu fungieren, hat tatsächlich die Syntax, die Satzlehre. Und Gar hat sogar dieser Richtung eine sehr starke Forschung in Richtung der Genetik oder in Richtung der Neurolinguistik im Unterschied zu allen anderen Ebenen. Das Ende dieser Geschichte ist natürlich das Witzigste dabei, ist, dass dieses Genom FOXP2 gibt es auch bei den Mäusen. Das ist eine interessante Tatsache schon mal. Funktionsfähig und funktionsfähig, aber die Menschen sind nicht die einzigen, die dieses Genom besitzen. Ohne das jetzt tatsächlich in eine biologische Diskussion oder neurolinguistische Diskussion tiefer reinzugehen, ist einfach an der Stelle festzustellen, dass die Sprache, die Verwendung der Sprache sowas wie ein submodular verteilt ist, und zwar durch das ganze kognitive System des Menschen. Das heißt, das ist eher so ein Orchester aus verschiedenen Genen, die auf eine ganz bestimmte Art und Weise eingesetzt werden. Ja, das geht jetzt wiederum in eine Richtung der Philosophie. Vor kurzem war das Jubiläum von Jerry Fodor, so heißt er. Empfehle ich sehr den Autor, der viel über höhere kognitive Fähigkeiten eines Menschen schreibt oder geschrieben hat. Und er verbindet die Sprache mit anderen kognitiven Fähigkeiten, mit zum Beispiel Gedächtnis. Ja, Gedächtnis ist eine höhere kognitive Fähigkeit, und auch die Sprache und biologische Ausbildung passiert irgendwie zeitgleich. Was ich aber an der Stelle sagen möchte, Syntax fungiert tatsächlich als Primus inter pares in der Grammatik. Und das ist unser Übergang von Morphosyntax zu Syntax, soll eben mit diesem Aufhänger gestartet werden, dass die Syntax, also wenn ihr in der Sprachwissenschaft Geld verdienen möchtet, schreibt eine Theorie in der Syntax und das lässt sich am besten verkaufen. Im Unterschied zu allen anderen. Meist zitierter Autor in der Sprachwissenschaft und drittmeist zitierter Autor der Welt ist Noam Chomsky, und er hat eine syntaktische Theorie entworfen und hat das aber auch als Sprachtheorie verkauft oder genannt. Ja? Ich habe gesagt, drittmeist zitierter Autor der Welt. Was denkt ihr, was ist erst- und zweitmeist zitierte Autoren der Welt in der Zivilisation, überhaupt in allen Sprachen? Was ist meist zitiertes Buch der Welt? Ja? Bibel, ja. Was ist zweitmeist zitierter Autor der Welt? Oder wer? Bibel 2, ne? Also Altes und Neues Testament, egal zusammen. Karl Marx, Kapital. Ja. Und drittmeist zitierter Autor der Welt ist ein Sprachwissenschaftler. Ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht wer das gezählt hat, aber eben die Leute hinter Chomsky machen eine Publicity oder beziehungsweise promoten diese Tatsache. Ich weiß nicht, wer das gezählt hat, deswegen bin ich immer skeptisch. Okay, das zur Einleitung, was Syntax angeht. Ich schreibe hier jetzt einen Satz und ich gehe davon aus, keiner von euch kann diesen Satz verstehen, beziehungsweise lesen. Lesen schon. Okay. Spricht jemand diese Sprache, was hier gerade steht? Hand hoch kurz. Keiner, habe ich vermutet. Ich habe mir überlegt, bei welcher Sprache gehe ich am besten kein Risiko ein? Bei dem gehe ich bestimmt kein Risiko ein, weil das eine Kreolsprache ist, die wird auf Haiti gesprochen. Allerdings geht auf eine europäische Sprache zurück und das soll uns ein bisschen helfen, damit klarzukommen. Meine Idee ist, mit euch zusammen mit so einem Datensatz zu verfahren und zusammen einfach intuitiv rauszubekommen, womit wir zu tun haben. Was denkt ihr als das ganze Phänomen, was ist das? Also wenn ich Fragen stelle, dann generell eigentlich bevorzuge ich tatsächlich die Teilnahme, also Quantität vor Qualität. Also die Ideen, die ihr als erstes bekommt, dann einfach raussprechen, indem ihr Hand hebt und sagt, okay, ich würde gerade was sagen. Was denkt ihr, was ist das für ein Phänomen, was man hier sieht? Auch wenn man das nicht versteht. Ja? Ein Satz. Das ist ein Satz. Warum denkst du, dass das ein Satz ist? Was veranlasst dich zu denken, das ist ein Satz?
Naja.
Ich frage Sie gerade.
Aus wie ein Satz.
Bitte?
Es sieht aus wie ein Satz, es hat die Form eines Satzes.
Wonach machst du Form eines Satzes aus?
Hauptsatz, Nebensatz. Also ich denke, das wird nur ein Satz sein, weil ich keine Komma.
Sehst und du siehst, Komma, also du siehst ja einen Punkt.
Okay. Das heißt, es fängt an,
es
geht zu Ende.
Geht zu Ende. Andere Ideen? Ja.
Ich?
Ja.
Also ich sage, es fängt mit einem großen Buchstaben an, Ende, Punkt.
Ja, also wir sind bei Form wiederum, sehr gut.
Es beinhaltet Wörter.
Es beinhaltet Wörter, aber Texte beinhalten auch Wörter.
Ja, Punkt.
Punkt gehört dazu, also an formalen Eigenschaften. Du wolltest auch was sagen?
Ich war auch bei Punkt.
Okay. Anders enden. Ja, das sind verschiedene Wörter.
Ja, genau. Also
ja, das sind verschiedene Wörter. Das ist nicht, ich meine, das kann auch sein, bla, 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 Punkt. Und erst das bla mit großem B angefangen.
Aber da steht ja, zum Beispiel, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, dann ist
ja
nochmal Ekti.
Das ist ja irgendwie
derselbe Stamm.
Ja, sehr gut, ja.
Ich würde auch sagen, es sind verschiedene Wortarten.
Verschiedene Wortarten, genau. Das müssen da irgendwie dann anders aussehen. Das ist absolut richtig. Also wir haben eigentlich intuitiv jetzt vieles ausgesagt, weil wir jetzt einfach logisch gedacht haben. Und weil wir bereits eine Präsupposition oder eine Erfahrung mit den Sprachen haben und mit unserer eigenen Muttersprache haben. Und wir wissen, was würdest du sagen, wenn du diesen Satz oder dieses Phänomen aussprichst, wie würdest du das hier realisieren? Du kannst nicht sagen, la celebre écrivain écrit nuovo ist da, Akion Maschine écrit Punkt. So spricht doch keiner.
Ja.
Was willst du machen?
Naja, das ist ein Zeichen dafür, dass das jetzt zu Ende geht.
Ja, aber wie würdest du das, wenn du sprichst, ja?
Ach so, deine Stimme wäre ich sehr gerne.
Deine Stimme würde einen Downstep gehen. Was ist, wenn das ein Fragesatz ist?
Dann wird es
hochgehen. Also irgendwie wird das. Aber was ist, wenn danach ein neuer Satz kommt? Mit einem großen Buchstaben anfängt. Ja, aber machst du dazwischen Break? Ja. Eine Pause. Du würdest bei einem Punkt etwas längere Pause. Ich meine, dazwischen sind immer diese Unterbrechungen. Und hier ist etwas ein Punkt. Wieso muss ich einen Punkt herstellen und kann ich gleich den nächsten Satz nicht anfangen?
Weil dadurch vom Verständnis her würde es einfach unterlagen, also man würde nichts verstehen, wenn ich einfach...
Genau, und wie sichere ich dieses Verständnis? Kurze Pause machst, größere, also längere Pause, als du zwischen den Wörtern eine Pause machst. Ich meine, viele denken, dass die Punktuation, Kommas und Punkte und so weiter, von Anfang an dafür angedacht waren. Was war die ursprüngliche Funktion von Punktuation?
Ja? Worte zu trennen.
Auch, ja. Zwecks?
Verständnis.
Ja, Verständnis, ja. Vielleicht andere Ideen noch? Also das ist tatsächlich, das kann man jetzt nicht ableiten.
Vielleicht Aussprache.
Aussprache zwecks was?
Ja.
Ja.
Vielleicht im Kontext.
Okay, welche Textsorte waren die ersten Texte, die geschrieben wurden? Welche Funktion hatten diese Texte?
Vielleicht Gedichte.
Echt jetzt? Die Gedichte wurden als erstes geschrieben, ja?
Überlieferung, also wichtige Sachen.
Ja.
Ja,
was sind das in der Regel? Wort Gottes zum Beispiel?
Bibel.
Ja, ja, also religiöse Texte. Also jedes Mal, wenn man irgendein Ritual zelebrieren muss und diese Zelebrierung verläuft nach einem Ritus, der niedergeschrieben wurde, dann gibt es ganz bestimmte Stimmverläufe, die wurden ursprünglich eben mit Kommas und Punkt geschrieben. Also ich meine, gleich. Ich habe mal auf einem Flohmarkt einen Gegenstand gekauft und darauf war, vor einem Schreibreform, das musste 130, 140 Jahren also her gewesen sein, das war ein Gegenstand und auf Handgriff dieses Gegenstandes waren Buchstaben eingraviert. Und das waren bestimmt so um die Pi mal Daumen 60 Buchstaben hintereinander, komplett, ohne Unterbrechung, gar nichts. Ja? Und das waren vier Wörter, also Widmung, Schenkung an jemanden. Ja. Beim Niederschreiben wurde lange eben sowas ignoriert, weil die Punktuation war da, es ist 140 Jahre, es war ja gestern im Endeffekt. Aber ursprünglich sind das tatsächlich irgendwelche altphilologische Texte, die tatsächlich religiöse Natur haben. Und die Punktuation ist nichts anderes als zum Beispiel, wenn das gesungen wird, wenn das mit einer ganz bestimmten Stimmlage oder wenn das etwas hervorgehoben werden soll, also fokussiert werden soll, dafür waren diese Punktuationen da. Was sollst du sagen? Ja.
Also, ja. Immer gesagt wird,
ja.
Immer
ja. Wobei, als man angefangen hat zu schreiben, hat man die Poesie an sich aufgegeben. Das heißt, das führt uns jetzt ein bisschen weiter, aber fragt euch mal, warum die alten Überlieferungen poetische Form haben. Und wurden nie in Prosa geschrieben. Ja.
Weil man die besser merken konnte.
Oder? Ja, absolut. Ja, man kann die besser tradieren. Genau, sogar fehlerhaft manchmal. Und deswegen wissen wir nicht, was später niedergeschrieben wurde oder das tatsächlich dem Original entspricht oder nicht. Aber warum sind Homers, Iliada und Odyssee allesamt poetisch? Warum ganze medievalistische Literatur zu 90%? Warum? Weil das nicht geschrieben wurde. Das musste irgendwie mündlich tradiert werden. Das sind alles orale Überlieferungen. Schriftlichkeit macht unser Gehirn faul. Wir müssen uns nichts mehr merken. Wir können alles schreiben. Und das, was geschrieben wurde, hat ja auch einen besonderen Status. Aus dem Deutschen gibt es denn es steht geschrieben. Ja? Deswegen muss das auch wahr sein. Heutzutage ist es nicht mehr so, weil viele Menschen schreiben viel heutzutage. Früher war es nicht so. Okay, jetzt kommen wir nochmal zu dem hier. Okay, wir sind uns einig, dass es ein Satz ist, und zwar an Formaleigenschaften. Wir haben einen Punkt dahinter und dieser Punkt ist größere Pause als die Pausen zwischen den Wörtern. Was würde jeder von euch an einem Satz erstmal suchen? Was würdet ihr in einem Satz ausgehend aus eurer Muttersprache oder Muttersprachen als erstes suchen?
Mhm.
Prädikat. Mhm. Was denkst du, ob das soll hier ein Prädikat geben?
Ja.
Okay. Was würde man, wenn man Prädikat gefunden hat, noch suchen? Ja?
Objekt.
In welcher Reihenfolge?
Erstmal das Subjekt.
Und dann vielleicht Objekt, sofern es vorhanden ist. Oder? Ich meine, das Wort für Subjekt, wo kommt das her? Also das altgriechische Pendant für Subjekt heißt Hypokeimenon. Hypo unter, Hypo heißt unter, Keimenon heißt liegender. Also das heißt etwas, was einem Sprachsystem im Fundament liegt. Lateinische Übersetzung dessen ist Subjekt. Hypo, Sub, Keimenon, Jekt. Spricht jemand Russisch? Immer noch nicht? Also im Russischen heißt das Pod Lijasche. Pod, Hypo, Lijasche, Liegende. Ja, also es ist alles gleich. Es ist auch ein Riesenproblem übrigens, weil das Subjekt nicht überall das Subjekt. Und okay, wir suchen jetzt, bleiben wir hierzu bei. Wir suchen jetzt erstmal ein Prädikat. Was ist für dich ein Prädikat? Welche Eigenschaften soll er haben? Das ist ein Verb. Als Wortartprägung ist es Verb. Und du sagst, und wir suchen jetzt ein Subjekt und ein Objekt. Weil gibt es eigentlich ein Prädikat, das keine Leerstelle öffnet? Sogar Wetterverben öffnen eine Leerstelle. Für etwas, was angeblich da oben gibt und regnet und schneit und so weiter. Also für es. Das heißt, wir wissen ja auch aus dem Deutschen, also ein Subjekt muss immer realisiert werden, kein grammatisch vollgeformter Satz ohne ein Subjekt. Also wir suchen jetzt ein Prädikat, ein Verbum, ja, und dann ein Subjekt, ein etwas quasi, das so unverzichtbar ist, dass das ein als Hypokämen fungiert, als Unterliegende, worauf das Ganze aufgebaut ist. Ja? Okay, jetzt machen wir ein bisschen Brainstorming. Kommen irgendwelche Worte vielleicht bekannt vor? Ja. Nuovo, was soll das heißen?
Neu,
sehr gut. Das ist ein Eigenschaftswort, können wir gleich Adjektiv schreiben. Ja? Ich muss jetzt alle Kürzel nicht erklären. Ich werde jetzt vieles glossieren heute, aber ich gehe davon aus, dass jeder von euch Leipziger Glossierung runtergeladen hat, morgens vor dem Frühstück liest und abends, bevor man ins Bett geht, gelesen hat. Deswegen werde ich das jetzt nicht erklären, weil ich weiß, ihr macht das. Ganze Zeit, seit einer Woche. Ja.
Maschine, kannst du was
aussprechen? Ja, schreiben wir einfach Maschine. Bitte? Maschine, schreiben wir erstmal so. Was das ist, behalten wir das erstmal unter Fragezeichen. Wir gehen einfach nach der Semantika. Ja?
Und dann haben wir aber
Ekriben. Ekriben, nee, ich frage, kommt dir das bekannt vor aus? Schreiben? Ja, was ist das denn was? Okay, ich schreibe einfach. Okay. Und würde uns hier vielleicht Maschine etwas mit helfen? Okay, was wolltest du sagen? Ich will jetzt nicht lenken, das ist ja Brainstorming, also kann nicht gelenkt werden.
Ich würde bei da Pronomen
schreiben. Es ist ein Pronomen, aber das ist definiert, also lass uns mal def schreiben, das ist ein Artikel, würde ich sagen. Ja, es ist ein def. Ja, das ist gut. Das ist gut. Also vorher haben wir die lexikalischen Elemente und jetzt haben wir zum ersten Mal ein grammatisches Element. Bitte.
Celebre.
Woher weißt du das?
Französisch,
sehr gut. Das heißt, diese Kreolsprache geht auf welche Sprache zurück?
Ja, auf kubanische Sprache und Sie haben ja erwähnt, dass es auf Haiti
gesprochen wird. Haiti gesprochen wird?
Wahrscheinlich Französisch.
Sehr gut. Okay, wir können jetzt die Sitzung beenden und nach Hause gehen. Ich wollte, dass wir schrittweise dahin kommen. Aber sehr gut. Okay, dann überspringen wir. Das ist tatsächlich ein Eigenschaftswort, also Adjektiv. Verzeihung. Wir schreiben alles nach Leipziger Kapitelchen. Der berühmte Schriftsteller, Schriftsteller, also das ist ein Nomen, schreibt, das ist unser Prädikat, schreibt. Ich schreibe einfach Verb und schreibe hier plus finit, fin, plus finit. Ja? Wir können jetzt diese Finitheit abbilden, wonach? Nach Tempus, ja? Schreibt, also Präsens, kann ich mir abbilden nach Person, dritter Person. Und das Einschriftsteller, also Singular. Aber ich schreibe einfach, es ist ein finites Verb und wir brauchen das nach unserer, wer hat das gesagt, nach unserer Definition des Satzes, wir brauchen unbedingt ein Prädikat. Also das ist im Endeffekt unser zentraler Punkt eigentlich in diesem Satz. Finit. Okay. Das ist dann auch indefinites Zeichen, also ein neues Buch. Das ist ein Buch. Also auch ein Nomen. Und das ist, wie hast du das gesagt? Schreib dein Buch und dann?
Ich werde Aktion mit
übersetzen. Ja, das ist eine Präposition. Nee, ist richtig. Das ist, also das ist auch...
Also mit auf Französisch ja avec.
Ja.
Con ist italienisch.
Mit.
Spanisch mit.
Ja.
Das ist ja eigentlich eine
ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Schreibe. Das heißt, das gehört zusammen, das ist nichts anderes als Schreibmaschine, aber verrät dir auch diese Reihenfolge von Maschine und Schreiben etwas, dass das tatsächlich eine Abfolge von Determinantum und Determinanz ist, die charakteristisch für romanische Sprachen ist?
Also in romanischen Sprachen wird ja häufig also das Adjektiv wird ja hinter
ja.
Nomen gestellt.
Genau, Determinant steht immer da hinten. Genau, und da schauen wir auch. Da, ja. Ja? Maschine, Schreib, ja? Ja, absolut. Naja, das ist keine dritte Stelle.
Ja, doch, oder? Ach so, zweite eigentlich.
Ja, ja, das ist eine zweite strukturelle Stelle. Nicht, aber da, darüber, das ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache. Aber also wir überspringen jetzt mehrere Stufen und vielleicht, wie nennt man das? Ja, ich habe das Wort vergessen. Aber lass uns mal tatsächlich schrittweise dahin gehen, weil mir ist wichtig, dass wir hinter etwas herkommen. Wir können die Struktur dieses Satzes, der berühmte Schriftsteller schreibt ein neues Buch mit der Schreibmaschine, tatsächlich vielleicht die Zusammengehörigkeit mal markieren. Ja? Fangen wir mal hier an. Also Schreibmaschine gehört schon mal zusammen als Nomen. Und zu dieser Schreibmaschine steht eine Präposition davor, mit der Schreibmaschine. Ja? Wir können ja sagen, dass da zunächst mal eine Maschine, übernehmen wir bitte den Begriff aus der letzten Sitzung. Dieser Begriff hieß Expansion. Maschine hat expandiert. Zunächst mal hat die Maschine Richtung Schreibe expandiert und hat sich sozusagen ergänzt. Ja? Das ist die erste Zusammengehörigkeit. Präposition ergänzt sich aber selbst durch Schreibmaschine. Ja? Bei dieser Markierung muss ich Folgendes loswerden. Es gibt zweierlei Darstellungen in der Syntax von solchen Bäumen. Ich bin kein Freund von, weil das sehr zeitverschwenderisch ist. Es ist manchmal eine Satzanalyse bedarf ganze Seite und das ist einfach umweltunfreundlich. So, das geht sehr viele Blätter weg. Ja? Erkenntniswert ist nicht unbedingt so ja, bahnbrechend. Okay? Deswegen, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder binäre Bäume kennt ihr. Das heißt, ein Knoten wird nur zweierlei verzweigt, nicht dreierlei. Im Deutschen können wir aber nicht zweierlei verzweigen, wenn wir zu was haben wie zum Beispiel Verbkomplex. Mit einem haben ausgedrücktes Tempus und ein infinites Verb irgendwo da hinten. Die gehören zusammen. Ja? Das heißt, wer kommt mit. Deswegen gibt es für das Deutsche für unbedingt Baumwurzeldarstellungen bei Peter Eisenberg. Wir verwenden auch diese Methode. Besonders in Lehramtsstudierenden ist das übrigens auch sehr transparent. Ja? Das heißt, wenn ihr im Englischen oder in anderen Sprachen diese binäre Bäume seht, denkt bitte nicht, dass das in allen Sprachen so aufgeht. Im Deutschen geht das nicht auf. Und zwar ab dem Punkt, wenn wir irgendwas haben, was ein Auxiliar bzw. ein Hilfsverb bedarf, dann bricht dieser Baumdiagramme zusammen. Okay, jetzt haben wir eine Zusammengehörigkeit. Wir können das PP nennen. PP ist eine Präpositionalphrase, Prepositional Phrase. Ich werde all das, was ihr hier hört, ihr braucht unbedingt die Lernbeinhalte aus dem OLAT, weil dort ist das alles erklärt und ich werde jetzt das nicht erklären hier nochmal. Also das muss jeder von euch verinnerlichen. So, dann haben wir ein Buch als Nomen und wir haben ein neues Buch zusammengehörig. Allerdings, das ist das ein Buch, das gehört zusammen Und hierzu schließt sich das an. Wir nennen das einfach Nominalphrase. Und jetzt muss ich etwas loswerden, was unglaublich wichtig ist. Warum? Wir haben in dieser Konstruktion ein Adjektiv drin. Wir haben in dieser Konstruktion ein Nomen drin. Warum tauchen die in der Bezeichnung von übergeordneten Bezeichnungen nicht auf? Weil zwar stehen die alle nebeneinander, aber hinter dieser Linearität herrscht eine Hierarchie. Und Hierarchie kennt Über- und Unterordnung. Das heißt, es ist etwas wichtiger, etwas wenig wichtig. Etwas genießt höheren grammatischen Status und etwas genießt niedrigeren grammatischen Status. Der Bestimmer dieser Phrase, der Bestimmer der grammatischen Eigenschaften dieser Phrase ist diese Präposition. Deswegen ist, und dieser Bestimmung nennen wir jetzt auch mit einem Begriff, der Kopf. Der grammatische Kopf dieser Phrase ist die Präposition. Der grammatische Kopf dieser Phrase ist das Nomen. Deswegen bestimmen Sie die Bezeichnung der gesamten Konstruktion durch die Bezeichnung des Wortart, der Wortart, die Sie selbst prägen. Einmal ist das Präposition und einmal ist das ein Nomen. Dadurch auch Präpositionalphrase und Nominalphrase. Ganz wichtige Begriffe. Grammatischer Kopf bestimmt die grammatische Eigenschaften der gesamten Phrase. Es gibt auch eine schönere Beschreibung dafür. Der grammatische Kopf projiziert die eigene grammatische Eigenschaften auf alle diesem Kopf untergeordneten Glieder. Projektion. Dieser Begriff Projektion ist Fortsetzung oder Korrektur oder Modifizierung des Begriffs Expansion. Weil die grammatischen Köpfe expandieren, nicht nur semantisch. Expansion haben wir auch die semantische Expansion oder Ergänzung bezogen. Jetzt beziehen wir den Parallelbegriff Projektion auf die grammatischen Eigenschaften des Kopfes. Was wäre passiert, wenn wir das Wort neu hier rausgenommen hätten? Wir hätten einfach weiterhin eine Nominalphrase, das Buch, allerdings informativ arm. Die Zufügung des Wortes neu macht das nicht mehr grammatisch, sondern einfach mehr informativ. Mit der Bedeutung, Menge aller Bücher, die dieser Schriftsteller geschrieben hat, wird reduziert nur auf die Menge von neuen Büchern, die dieser Schriftsteller geschrieben hat. Das heißt, die Information ist präziser, aber nicht grammatischer. Wenn wir aber den grammatischen Kopf hier rausnehmen werden, das wird nicht nur sinnlos sein, sondern auch grammatisch falsch. Als ich vorhin gesagt habe, dass hinter Linealität immer eine Hierarchie herrscht und in dieser Hierarchie einige höhere grammatischen Status genügen und einige wenige, war genau das gemeint. Weil die übergeordneten grammatischen Knotenpunkte, wenn man sie tilgt, dann bricht das alles zusammen. Die Unterordnung kann man immer wieder austauschen, komplett auslassen, ersetzen, verschieben, ohne dass die gesamte Konstruktion gefährdet ist, grammatisch gefährdet ist. Bitte? Okay. Gut, jetzt haben wir die zwei sozusagen für sich stehende Teile. Dann haben wir der berühmte Schriftsteller, das ist auch genau dasselbe. Also wir haben ein Nomen mit einem ergänzt mit einem Adjektiv. Also die gehören hier zusammen und der schließt sich an. Und das ist auch Nominalphrase. Jetzt vergessen wir bitte diesen unteren Teil und achten wir auf hier, hier und hier haben wir drei große Knotenpunkte. Und wir haben hier etwas, was entscheidend ist. Und das ist eigentlich andersrum. Das ist ein finites Verb und ein finites Verb kann, und jetzt je nach Lehrmeinung, je nach Theorie, ich bevorzuge, aber auch empfehle ich euch auch, das nicht als Verb, sondern auf dieser Ebene als Verbalphrase zu bezeichnen. Als Verbalphrase zu bezeichnen. Und jetzt haben wir 1, 2, 3, 4 Elemente. So. Die weitere wir müssen jetzt nach vorne die alle miteinander verbinden. Ja? Die Zugehörigkeit wird, also darüber herrscht relative Einigkeit. Mehrwert dieser Darstellung ist in empirischer Sprachwissenschaft jetzt nicht entscheidend. Ja, wir visualisieren eine Struktur, die wir auch anders ausdrücken können. Aber wir sehen das gleich. Also, schreibt ein neues Buch zusammengehörig und nennen wir das weiterhin Verbalphrase. Diese Verbalphrase besteht aus einer Verbal- und einer Nominalphrase. So. Dann machen wir Folgendes. Die Präpositionalphrase schreibt ein neues Buch mit einer Schreibmaschine. Ich muss euch kurz was verraten. Für allen. Diese Hörsäle sind so gesenkt. Ja? Das hat eine ganz bestimmte auditive Eigenschaft. Also hinten zum Beispiel du, wenn du jetzt etwas flüstern würdest, würde ich so hören, ob du das hier mehr vor Ohr sprichst. Deswegen, ich weiß, dass viele von euch versuchen, so ganz leise zu sein. Da vor Ort ist das tatsächlich leise, aber hier schallt das. Und im Radio gibt es verschiedene Frequenzen und hier gibt es nur eine Frequenz und das ist nur von mir belegt. Ich kann das nicht schalten. Und es gibt auch, ich würde jetzt nicht sagen, dass hier in diesem Saal ein Rederecht herrscht, aber ich bin der, der das verteilt. Ja. Okay, wir machen jetzt daraus, also Nominalphrase und Präpositionalphrase, daraus wird weiterhin eine Nominalphrase und die zusammen bilden einen Satz. Wir können hier ein Satzzeichen sozusagen geben. Wir könnten jetzt auch zweite Möglichkeit aufgreifen und sagen, die beiden bilden eine Verbalphrase. Also das wäre ja eine Möglichkeit und das wäre ja zweite Möglichkeit. Warum wäre das erste Möglichkeit, also warum gibt es diese zweite Alternative? Wir könnten diesen Satz ohne diesen Knotenpunkt auch vorstellen. Du hast ja vorhin gesagt, bei einem Satz suchen wir ein Prädikat, Subjekt und Objekt. Wir haben im Endeffekt unser Subjekt und Objekt. Ein Schriftsteller und ein Buch haben wir. Alles andere, haben wir gesagt, kann sein, muss aber nicht sein. Das, was ich mit der Informationsvolumen gemeint habe, hat direkt mit dieser Schreibmaschine zu tun. Ich meine, ein Schriftsteller schreibt ein Buch, ein berühmter Schriftsteller schreibt ein Buch, meint, der kann auch mit einem Kugelschreiber schreiben oder auf dem Computer abtippen oder was auch immer. Grammatisch ist das nicht unbedingt notwendig. Der kann weg, ohne dass der Satz gefährdet ist. Ja? Der kann weg, ohne dass er gefährdet ist. Wir müssen jetzt überlegen, ob der auch weg kann, ohne dass der Satz gefährdet ist. Der berühmte Schriftsteller schreibt. Hier nicht. Wenn das so eine durative Handlung ist, der schreibt Tag und Nacht. Und vielleicht in einem vorigen Satz wurde ja erwähnt, dass er vorhat, ein Buch zu schreiben. Dann gibt es so etwas wie einen anaphorischen Hinweis darauf, was er schreibt. Vielleicht. Was auf keinen Fall gehen würde, wenn wir das hier tippen. Wenn wir sagen, schreibt ein Buch mit einer Schreibmaschine, dann würde das, okay, also ich konnte sagen, okay, das ist Imperativ, zweites Singular, schreibt ein Buch mit Schreibmaschine oder sowas, ja. Aber es ist natürlich als Ellipse trotzdem ihr dort, also ihr seid ja die Schreibende, das Subjekt ist trotzdem mitgemeint. Ja? Also diese Spiele kann man ja sehr weit bringen. Aber wenn wir jetzt diese Darstellung summieren würden, würden wir sagen, was brauchen wir für einen Satz? Damit wir von einem Satz sprechen können. Was muss unbedingt vorhanden sein? Ich glaube, du hast ja am Anfang gesagt, das fängt an und hört auf. Habt ihr auch diesen Eindruck, dass geschriebene Sprache immer linear ist? Es gibt immer links nach rechts oder rechts nach links oder was noch? Von oben nach unten, was noch? Gibt Sprache eigentlich Schriftsprache von unten nach oben? Kennt jemand, ja?
Kann das sein, dass Sprachen, die vielleicht keine grammatikalischen Regeln haben, auch von unten nach oben geschrieben sein können, theoretisch?
Ich wusste jetzt nicht, inwiefern das ein Kriterium sein soll. Also, ja.
Die Runenschrift, die kommt man in alle Richtungen lesen.
Alle Richtung lesen. Ja, okay, ja, das ist ein Code. Ja, tatsächlich, also eigentlich ist, war das nicht. Also, in Australien soll eine Sprache geben, die künstliche Sprache ist und gemacht ist, und meistens wird das in Gender-Kontext verwendet, nämlich wenn Männer Frauen Liebe in Liebe klären wollen, dann schreiben sie tatsächlich irgendwas von unten nach oben. Und das ist nur für diesen Kontext. Ja? Das ist so eine besondere Emotionalität auszudrücken. Ansonsten habe ich von einem kognitiven Wissenschaftler gehört, dass für menschliche Wahrnehmung ist eher von oben nach unten, von links nach rechts oder rechts nach links, für unsere optische Wahrnehmung ist eher wahrnehmbar, als wenn unten nach oben. Ja? Also wir können vielleicht Dinge fallen beobachten, aber nicht hochspringen, eher. Ja? Das ist aber eine kognitive, also das ist Empirie, ist da eher, das ist eine Interpretation. Aber es ist, Tatsache ist, dass wir eigentlich nur diese drei Formen kennen. Ja? Okay, das heißt, wir haben jetzt diese Linearität erwähnt. Das ist ganz wichtig. Wenn wir von einem Satz hören, dann ist das linear. Geschrieben ist linear, in der Sprache ist das linear. Wir schreiben die Worte nicht aufeinander. Wir überschreiben nicht die Worte, sondern wir schreiben nebeneinander. Wenn wir sie aussprechen, wir können sie nur eine nach dem anderen aussprechen. Das heißt, auch in der Sprache ist die Linearität da. Das heißt, die erste Eigenschaft ist die Linearität. Die zweite Eigenschaft ist die Hierarchie hinter dieser Linearität. Wir sehen unten geschriebene Linearität und dahinter gibt es so einen Aufbau. Etwas gehört zusammen, da oben wird etwas noch gebaut und so weiter und so weiter. Hierarchie. Die Aufgabe eines Sprachwissenschaftlers, zumindest Empirikers, ist bei einer Satzanalyse hinter Linearität versteckte Hierarchie oder die Regeln, wonach diese Hierarchie funktioniert, zu erschließen. Eigentlich in der Syntax werden die Regeln beschrieben, danach die Hierarchie zusammengebaut ist und zusammenhält. Das war's. Und die ganze Analyse in der Syntax sind darauf gerichtet, die Teile dieser Hierarchie rauszubekommen. Die Brackets, die ich unten gesetzt habe, die korrekt zu setzen. Das ist die Aufgabe der Analyse in der Syntax. Aber wir kommen zum Thema nochmal zurück. Linearität haben wir erwähnt, Hierarchie haben wir erwähnt. Wir haben noch gesagt, wenn wir von einem Satz ausgehen, dann suchen wir immer ein Prädikat, ein finites Verb. Und jetzt, da haben wir das gefunden, deswegen haben wir gesagt, okay, das ist unbedingt ein Satz. Jetzt schreibe ich aus dem Russischen einen Satz, nämlich übersetzt das jetzt nicht. У него большой дом у края дома. Russisch spricht immer noch kein, oder? Bitte? Nächstes Semester? Okay, gut. Okay. Ich habe aber das glossiert. Das soll einfacher sein. Wir haben hier einen Punkt. Ja? Das ist jetzt IPA transkribiert. Auf Russisch, wenn wir das hier anfangen würden, würde hier ein großes U stehen. Ich habe vergessen, ich glaube, man schreibt großes U so. Also groß wird das geschrieben. Ja? Gehen wir mal durch. Wir haben eine Präposition, ein Genitivattribut, ein Adjektiv, ein Nomen, eine Präposition und ein zusammengesetztes Genitivattribut. Wir haben kein finites Verb in dieser Konstruktion. Dabei heißt er auf Deutsch, dieser Satz, er hat ein großes Haus am Waldrand. Wir haben aber alles, was wir hier unten geschrieben haben, wenn wir das alignieren würden, das hier würden wir weder in der Glossierung noch in der Originalsprache finden. Aber das ist trotzdem ein Satz. Das sind trotzdem eine Satzkonstruktion. Das ist ein Verb, ein besonderes Verb, und zusammen mit Copula-Verb, also Copula, ist oder sein Formen des Sein-Verbs und Verba habendi, so nennen wir das. Das ist eine semantische Klasse von allen Wörtern, die Owness, die Besitz, also Owness ausdrücken. Nicht die Possessivität, sondern eben haben ausdrücken. Und das kann lexikalisch unterschiedlich ausfallen. So wie im Russischen. Wir können im Deutschen besitzen sagen oder hat sagen oder eigenen haben oder sowas halt. Also das kann lexikalisch unterschiedlich ausfallen. Und wir sehen, dass im Russischen diese beiden, besonders diese beiden, als ein sogenanntes Null-Element oder Null-Copula oder Null-Element ausfallen können. Das heißt, wir haben hier auf der sogenannten propositionale Ebene, auf der Ausdrucksebene der Sprache, kein Element, das Finitheit ausdrückt. Ja? Kein Element, das Finitheit ausdrückt. Im Englischen gibt es, ich meine, im Deutschen sagen wir immer einen Satz. Ja? Zum Phänomen sagen wir einen Satz. Das ist kein linguistischer Begriff übrigens, das kommt aus der Philosophie. Und Satz kann heute alles heißen. Auch ein Eigenschaftswort kann Satz sein. Ja? Satz irgendwas. Ja? Also Satz ist unglaublich so weit gedehnt, dass man das nicht mehr so richtig fassen kann. Im Englischen gibt es neben Sentence und Close und sowas wie Matrix ist zum Beispiel, auch, wir sprechen auch viel vom Matrixsatz, ja? Nicht mehr von Haupt- und Nebensatz, weil Nebensatz kann auch weiterhin als Matrixsatz fungieren. Das bitte list alles auf OLAT. Wichtig ist an der Stelle, dass wir vielleicht weg von einer scharfen Vorstellung darüber kommen, was eigentlich ein Satz ist. Und anfangen langsam zu sprechen von sowas wie Satzigkeit. Sentencehood. Ja, gibt es in vielen angelsächsischen Texten nicht Sentence, sondern Sentencehood. Etwas, was die Eigenschaften eines Satzes abbildet, entweder auf prominente Art und Weise oder vielleicht sehr reduziert. Der russische Satz, würde ich sagen, verzichtet auf die Realisierung eines elementaren Elements für einen Satz, nämlich eines finiten Verbs, fängt aber die Existenz dieses Verbs durch Wortstellung. Jetzt im Kreol oder in vielen anderen Sprachen ist dieses Element unverzichtbar. Was ich damit sagen möchte, dass wir, und das soll aus heutiger Sitzung vielleicht für das ganze Studium meinetwegen als T-Shirt-Spruch mitgenommen werden, dass ein Satz, wie definieren wir einen Satz? Gleich. Finite Ausprägung eines verbalen Syntagmas. Ganz vorsichtig, ja, sofort, ganz vorsichtig. Wir sprechen nicht von einer obligatorischen Existenz, noch nicht von einer obligatorischen Existenz eines fineten Elements, sondern wir sprechen von einer finiter Ausprägung. In irgendeiner Art und Weise ausgeprägte Finitheit. Ob diese Finitheit mit einer personalisierten Form des Verbs ausgeprägt ist oder mit nichts, sowjetrussischen, spielt keine Rolle. Hauptsache, wir haben eine finite Ausprägung und wir haben ein verbales Syntagma, Nebenordnung. Denkt bitte an Linearität und Hierarchie. Diese zwei Sachen erlauben uns, Empiriken, wenn wir irgendwo in Amazonas eine neue Sprache finden, dort eine bestimmte Ausprägung an einer Form oder an einem Nichts, beziehungsweise wir sprechen ja tatsächlich von Existenz von Nichts oder Abwesenheit von etwas. Ja, etwas ist da, aber es ist abwesend, im Russischen zum Beispiel. Ja, was wolltest du sagen?
Ich habe eine Frage zum Wort finit.
Ja.
Ist es das gleiche wie finites Verb?
Ja, sehr gut, sehr gute Frage. Oh, Verzeihung. Ja, weil ich im Kopf Verb hatte. Absolut richtig. Ja, absolut richtig. Was ist damit gemeint? Könnt ihr euch eine Handlung vorstellen oder einen Zustand vorstellen, dass sie nicht verzeitet ist? Also sprachlich, es ist eine rhetorische Frage. Sprachlich kann man keine Handlung oder keinen Zustand ausdrücken, die nicht verzeitet sind. Irgendeinen Bezug auf Zeitverlauf haben. Das ist die Finitheit. Okay? Das ist die finite Ausprägung. In der Regel haften wir diese finite Ausprägung in allen bekannten Sprachen an einer Wortart, nämlich an einem Verb. Deswegen ein verbales Syntagma. Also diese zwei Sachen behalten wir jetzt. Die sind elementar und entscheidend. Und wir fahren jetzt weiter. Vielleicht mache ich das hier auf der anderen Seite. Okay, das lasse ich sein. Okay, ich komme dann vielleicht zu einem weiteren Punkt, der für Satzigkeit wichtig ist, nämlich an einem Punkt, an einer Kategorie Kasus. Und wir, also das, was wir jetzt auch machen, also in den restlichen halben Stunden machen, das ist auch, wie soll ich sagen, man sollte mal das auch im Schlaf können. Ja? Deswegen überlasse ich das ungern in irgendwelche Präsentationen. Okay, wir nehmen jetzt einfach Deutsch, ein Beispiel aus dem Deutschen und schreiben A-Satz, Peter schläft. Und nehmen wir einen B-Satz, Peter grüßt einen Freund. Okay. Wir versuchen diese zwei Sätze miteinander insofern zu vergleichen. Wir haben auf jeden Fall finite Ausprägung eines verbalen Syntagmas durch Prädikate in beiden Sätzen. Ich habe jetzt extra Eigennamen genommen. Weil ich wollte nicht, dass der Kasus an der Stelle durch einen Artikel ausgedrückt ist. Da steht das Nominativ. Daran sind wir uns sicher. Nominativ und ein Freund als direktes Objekt steht im Akkusativ. Okay, diese beiden Sätze erlauben uns ein folgendes Matrix zu entwerfen. Nämlich, wir haben ein Subjekt und ein Objekt. Das ist die erste Ebene des Matrix. Und die zweite Ebene, auch zweierlei geteilt, das machen wir auch so. Wir schreiben hier intr, steht für intransitiv und hier schreiben wir einfach tr für transitiv. Entsprechend, Peter schläft. Schläft ist ein einstelliges Verb, verlangt nach einem Aktanten, nämlich Peter. Und grüßen verlangt nach zwei Aktanten, einer der grüßt und der andere der gegrüßt wird. Das heißt, das ist eine transitive Konstruktion. Also Transitivität ist auch viel durch Lehrmeinung und von Sprache zu Sprache unterschiedlich gedeutet. Ich bevorzuge die Definition der Transitivität. Die Anwesenheit eines direkten Objekts ist Indiz für eine Transitivität. Die Abwesenheit eines direkten Objekts ist Indiz für Intransitivität. Das ist die Definition, mit der ich gut fahre, weil es gibt Sprachen, stellt euch gut vor, Sprachen, die ein Subjekt haben, zwei Objekte und beide sind indirekt. Kurz mal vorgestellt? eine Konstruktion dreistellig, ein Subjekt und zwei Objekte und beide sind indirekt. Ja. Da kommen wir mit den Begriffen wie Subjekt und Objekt nicht mehr weit. Zumindest mit dem Wort Subjekt kommen wir nicht mehr weiter. Ich will euch aber jetzt nicht verwirren, bleiben wir erstmal dabei. Sofern wir ein direktes Objekt sehen, dann haben wir eine transitive Konstruktion. Wenn wir das nicht sehen, dann haben wir eine intransitive. Sofern haben wir bei Peter kein direktes Objekt, weil hier 0 ist. Ja, bei Peter. Und den A-Satz, ich mache hier A und B. Hier haben wir ein Nominativ. Hier haben wir auch Nominativ und direktes, also ich schreibe einfach Objekt trotzdem, haben wir Akkusativ. So, jetzt folgende Aussage hierzu, zu dieser Konstruktion. Die Sprachen wie Deutsch nennen wir, weil eben die Aktanten eines Verbs nach diesen Kasusformen markiert sind, Nominativ-Akkusativ-Sprachen. Nominativ-Akkusativ-Sprachen. Deutsch. Die Eigenschaft von Nominativ-Akkusativ-Sprachen wird wie folgt definiert. Diese Matrix wird vertextet, und zwar wie folgt. Im Nominativ-Akkusativ-Sprachen ist das Subjekt des intransitiven Satzes und das Subjekt des transitiven Satzes auf ähnlich behandelt im puncto Kasus. Im Unterschied zu dem direkten Objekt des transitiven Satzes, der eben nicht so markiert ist wie die Subjekte des intransitiven Satzes. Jetzt gebe ich ein weiteres Beispiel, damit wir verstehen, in welche Richtung wir eigentlich gehen wollen. Und zwar bringe ich ein Beispiel aus dem Baskischen, was vielleicht am einfachsten zugänglich ist. Baskisch. Nehmen wir hier auch einen A-Satz. Schreiben wir auf. Omea. Trenne ich das gleich. Da. Das ist ein Kind. Absolutiv fallen, das ist passt, dritter Subjekt, und da ist ein Auxiliar, aux, ein Hilfsverb, ja? Und heißt nichts anderes als vielen Dank übrigens, ja? Bitte fühlt euch frei, ich war woanders komplett, das Kind ist hingefallen. Hingefallen. Okay? Das ist unser A-Satz. Und jetzt brauchen wir im Baskischen auch noch einen B-Satz. Nämlich, achtet bitte drauf, dass sowohl im A-Baskischen Satz als auch im A-Deutschen Satz das Verb einstellig ist. Ja? Das ist wichtig. Jetzt nehmen wir B-Satz aus dem Baskischen, der auch zweistellig ist wie der B-Satz im Deutschen. Nämlich, Gizona ikuseida. Genau, das ist wieder ein Auxiliar. Das ist nichts anderes als sowas wie sehen. Das ist ein Mann. Und das ist, wir sehen ja, dass das Zeichen hier ist ähnlich wie im A-Satz, also Absolutiv. Und das ist Frau im Ergativ. So, ich male jetzt hier nochmal und dann ein Matrix extra für Subjekt, Objekt, Intransitiv und Transitiv. Wir haben hier Absolutiv im A-Satz, im B-Satz haben wir Ergativ als Subjektmarker und Objekt haben wir ein Absolutiv. Vergleicht das bitte. So, die Sprachen wie Baskisch nennen wir Ergativ, Absolutiv, Sprachen. Sprachen. Und im Unterschied zu Nominativ-Akkusativ-Sprachen wird das Subjekt des Intransitiven in das, und das direkte Objekt des Transitiven gleich behandelt. Im Unterschied zu dem Subjekt des Transitiven, das anders behandelt ist als das Subjekt und das direkte Objekt. Ihr seht auch an diesen Formen in diesem Matrix, dass zwei verschiedene Sprachen unterschiedliche Strategien haben. Also diese beiden Matrizen müssen wirklich in eurer Vorstellung vielleicht visuell, vielleicht bildlich, vielleicht was dahinter steckt. Denkt einfach dran, dass einstellige transitive Konstruktionen, wir haben hier ein Nominativ, ich meine, im Endeffekt, was markiert der hier? Dem gegenüber steht nichts. Also wenn wir hier jetzt Smiley machen würden, würde genauso gut tun. Er markiert keine Distinktion, der hat keine Dichotomie. Ja? Das ist ganz wichtig, weil hier auch kein Aktant da ist. Warum soll man etwas markieren, wenn gegen etwas markiert wird, nicht da ist? Ist logisch, oder? Warum das nicht geht, liegt eben darin, dass es auch transitive Konstruktionen sind, die auch die Markierung von Verbaktanten in eine ganz bestimmte Strategie realisieren. Wenn ich jetzt hier, ich hoffe, dass das bereits weg ist, wenn ich sowas als so ein Frame entwerfen würde, intransitiv und transitiv, zu besetzen sind diese vier Stellen. Ja? Also der nicht. Zu besetzen sind diese drei Stellen. Welche mathematisch mögliche Kombinationen hätten wir? Was denkt ihr? Die erste mathematisch mögliche Kombination ist das da oben. Ja? Wenn einmal der und der gleich markiert werden, aber der nicht. Also eins hätten wir das hier. Das wäre die eine Möglichkeit. Ja, zweite Möglichkeit?
Ja.
Also haben wir jetzt 4, 1, 2, 3, das hier. Welche hätten wir noch? Mathematisch möglich. Sinnlos, aber mathematisch möglich. Welche hätten wir noch?
2 und 3.
Absolut richtig. Welche hätten wir noch? 2 haben wir noch. Warum nicht das? Alle gleich markiert. So, warum nicht das? Ups. Warum nicht das? Also nochmal, denken wir drüber nach. Okay, gute Nachricht ist, dass 95% der Sprachen auf der Welt gehen nach dieser Strategie, nach dieser 2. Ja, okay, ich korrigiere mich, 99% der Sprachen auf der Welt greifen diese Strategie. Viele Sprachwissenschaftler haben gesampelt, beziehungsweise die haben die Sprachen genommen, keine Ahnung, 30 bis 100 Sprachen genommen und die haben ungefähr die Relation ermittelt. Und man hat gesehen, dass die meisten Sprachen der Welt eben auf diese 2 Möglichkeiten zurückgreifen. Diese Strategie zum Beispiel stellt die Distinktion zwischen transitiv und intransitiv nicht her. Der unterscheidet zwischen diesen grundlegenden, grundsätzlichen Sachen nicht. Deswegen, man nennt das auch dysfunktional. Also es irgendwie keine Funktion. Das ist möglich, aber sie sind nicht belegt. Mathematisch ist das möglich, aber die Sprachen irgendwie machen keinen Gebrauch daraus. Wichtig an der Stelle ist, dass wir zwei Typen, achtet bitte mal drauf, wir sprechen ja hier von Kasus. Nominativ, Akkusativ, Ergativ, Absolutiv sind Kasusformen. Ja? Was ist das Besondere an Kasus? Vielleicht kurz mal zur Überlegung, alle grammatische Kategorien sind Abbildungen der Realität draußen. Numerus, wir können die Welt in Zahl wahrnehmen oder zählen, wir können Zeit wahrnehmen, haben wir Tempus, wir können Abgeschlossenheit einer Handlung wahrnehmen, haben wir als Kategorie Aspekt. Haben wir ein Pendant draußen für Kasus? Was bildet Kasus ab draußen? Ja? Bitte?
Menschen und Gegenstände.
Nominativ und Akkusativ?
Wenn jemand,
in welche Form? Ich würde sagen, Kasus hat die Formierung von Kasus-Paradigmen haben sehr viel von der gesellschaftlichen Zuständen übernommen. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, warum im Deutschen zum Beispiel Genus maskulin alle vier Explikate für vier Kasusformen hat und Feminin nur zwei? Hm? Warum eigentlich? Ich meine, das ist doch unlogisch, oder? Maskulin hat alle vier Formen für alle vier Kasusformen und Feminin nur zwei. Ich meine, Neutrum ist eine spätere Entwicklung, sprachgeschichtlich gesehen. Also das Wort sagt auch das. Also Neutrum heißt weder noch, also keine von beiden. Ja? Deswegen, es gibt Sprachen natürlich, die Neutrum gar nicht haben, sondern genau darauf geblieben sind. Ja? Das ist eine sehr interessante Frage. Und das ist, es gibt sehr smarte Erklärungen, auch glaubhafte Erklärungen, dass hinter Kasus, das was du gerade gesagt hast, vielleicht korreliert damit, dass hinter Kasusvorstellung auch die Vorstellung darüber herrscht, wie sogenannte semantische Rollen zugesprochen werden. Es gibt solche semantische Rollen wie Agens, das heißt Auslöser einer Handlung und teilweise sogar einer, der diese Handlung, die von ihm ausgelöst wurde, kontrolliert. Zum Beispiel Schriftsteller ist der Agens in dem ersten Satz, weil er hat diesen Schreibprozess ausgelöst und er kontrolliert das zu Ende. Das Buch ist sowas wie Widerfahrer dieser Handlung, so ein Passiver, ja, also Patiens. Und als man quasi die Welt zunächst mal nach Geschlecht klassifiziert hat, danach hat man angefangen, dann waren natürlich biologische Organismen, ne? Also nicht Genus, sondern Sexus, meine ich jetzt. Und später wurde tatsächlich die gesamte Wahrnehmung, die gesamte wahrnehmbare Welt sexualisiert. Ja? Alles hatte auf einmal Sexus. Und hinter dieser Sexus gab die Vorstellung, was kann eine agentive Handlung zugesprochen werden und etwas nicht. Und einem männlichen Gegenstand, aber im Sinne von sexualisiert, ohne Geschlecht, hat man eher agentive Handlung zugesprochen. Deswegen, wenn man zählt, wie viele Worte mit der im Deutschen hat, dann frequentieren die am höchsten. Ja? Und eine feminin wahrgenommener Gegenstand meine ich auch, also Entität vielleicht ist das bessere Wort, hat man eher eine passive Rolle, auch gesellschaftlich determiniert, zugesprochen. Und dadurch war das auch sprachlich nicht prägsam, nicht ausgeprägt und default. Also dieses Paradigma ist fehlerhaft, hat zwei Lücken, ist nicht besetzt. Ja? Das ist eine der Erklärungen. In welcher Form Kasus vielleicht auf die Dinge und Gegenstände bezogen werden kann. Aber trotzdem können wir Kasus nicht neben Tempus, Modus, Aspekt und so weiter stellen. Die einzige Funktion, warum Kasus in den menschlichen Sprachen gibt, ist einfach die Verbaktanten zu markieren, die auseinanderzuhalten. Deswegen, ich möchte trotzdem auf diese zwei Paradigmen kommen. Kasustypologie der Sprachen, also Nominativ-Akkusativ, Ergativ-Absolutiv, ist die mächtigste Typologie in der Linguistik überhaupt. Nichts erlaubt einen tieferen Blick in der Natur einer Sprache als die Kasustypologie. Und wir gehen davon aus, empirisch natürlich lange nicht belegt, aber wir gehen davon aus, dass es keine Sprache auf der Welt gibt, keine menschliche Sprache auf der Welt gibt, die eine mögliche Markierungsstrategie auf diesen Matrix nicht verfolgt. Und diese Strategie ist dermaßen vehement und elementär, dass sogar die Sprachen Kasus typologisiert sind, die keine Kategorie Kasus haben. Stellt euch mal vor, eine Sprache hat keine Kategorie Kasus, gibt es nicht. Diese Kategorie Kasus gibt es eine Sprache nicht. Das ist jetzt nicht unbedingt so eine große Überraschung. Aprasisch hat keinen Kasus, hat keine nennenswerte nominale Morphologie. Keine nennenswerte, vielleicht Plural, Singular, das war's. Ja? Hat aber keinen Kasus. Trotzdem ist Aprasisch eine Ergativ-Absolutiv-Sprache. Wie denn? Wenn kein Ergativ und Absolutiv in dieser Sprache gibt, wie kann man das zu einer Kasustypologie zurechnen? Dafür hat die Sprache, das ist sehr interessant, in dieser Sprache gibt es zwei Reihen für Personalmarkierung. Ja? Also erste, zweite, dritte Person, Singular, Plural. Auch haben wir im Deutschen. Im Aprasischen gibt es zwei Paradigmen. Einmal für Transitiv und einmal für Intransitiv. Und bei Personalmarkierung im Aprasischen wird das Subjekt des intransitiven Verbs, zum Beispiel mit X, das Subjekt des Transitiven mit Y, aber als Personalmarkierung. Und, Überraschung, das direkte Objekt des Transitiven mit X markiert. Als Personalmarkierung. Das heißt, die ganze Kasus ist eine Kategorie des Nomens, also in der nominalen Morphologie. Hier ist die ganze Markierung in der verbalen Morphologie verschiftet, also verlagert. Und damit haben wir genau das. Und wir wissen, dass zumindest diese Form ist genau dasselbe wie Ergativ-Absolutiv-Sprache. Damit ist Aprasisch, ohne die Kategorie Kasus zu besitzen, Ergativ-Absolutiv-Sprache. Das bedeutet, dass Kasustypologie ist eine Strategie und keine Frage einer Kategorie. Deswegen, ihr werdet ganz sicher, spätestens dann, wenn ihr linguistische Typologie macht, darüber vielleicht 2-3 Wochen lang sprechen. Und es gibt nichts, wie ich vorhin sagte, es ist eine der tiefgreifenden, mächtigsten Typologien überhaupt in der Sprachwissenschaft. Ich ergänze jetzt das Thema mit einer kleinen Revision dessen, was ich gesagt habe, im Deutschen und Baskischen haben wir die klare Markierung gesehen. Ich schreibe jetzt hier drei Sätze und wir vergleichen sie miteinander. Einmal aus dem Latein. Latein. Amicus vidit puellam. Ich übersetze jetzt nicht, aber ich kann das. Das ist Englisch. Train is a girl. Und dann haben wir aus Japanischen einen Satz. C. Tomodachi. Tomodachi ga mitu shoyo. So, wir haben drei Sprachen, drei Sätze, eine und dieselbe Bedeutung. Der Freund sieht das Mädchen. Ganz klar haben wir im Lateinischen einen Nominativmarker dafür und wir haben ganz klar einen Akkusativmarker dafür. Also Akkusativ und Nominativ. So, im Englischen, wodurch erkennen wir eigentlich, was im Englischen ein Subjekt ist? Wodurch erkennen wir im Englischen, was ein Subjekt ist? Ja? Ja? Die Position im Satz. Und welche Position hat das Verb, hat das Subjekt im Englischen im Satz? An der ersten Stelle. Okay, sehr gut. Das heißt, es ist jetzt insofern richtig, als wenn wir jetzt Pronomina im Englischen Personalpronomina nehmen würden, dann würden wir natürlich die Kasus sehen, die Kasusformen sehen. Ja? Deswegen spricht man auch von Hidden Case. Also es ist so etwas wie versteckter Kasusform. Was wir aber hier sagen, dass die Stellung von dieser Konstruktion hat denselben grammatischen Status wie die Markierung bei Amicus. Ja? Das heißt, Wenn wir im Englischen einfach die Wortstellung verändern würden, würden wir die gesamte Verteilung von syntaktischen Funktionen mit verändern. Wenn wir aber im Lateinischen die Stellen verändern würden, würden wir schon ein bisschen schräge Konstruktionen bekommen, aber grammatisch wäre das trotzdem tragbar. Ja? Achtet mal bitte drauf. Besonders im Englischen, wenn etwas durch Wortstellung fixiert ist, ausgedrückt ist, hat das Konsequenzen für Morphologie. Man braucht nicht mehr viel Morphologie. Dafür muss man aber bestimmte Stellen in einem Satz reservieren für die Funktionen. Man ist dann nicht mehr frei bei der Bewegung. Ja? Überall, wo dafür aber Morphologie zum Tragen kommt, so wie im Lateinischen, das heißt, der stellt einen Marker aus, da ist die Bewegung dann freier. Ja, diese Korrelation können wir hier beobachten. Was wir im Japanischen haben, Tomodachi heißt das. Tomodachi Gamitu. Das heißt, das hier ist sowas wie ein Topic-Zeichen. Der steht am Anfang des Satzes. Und das ist ein Marker. Also wir sehen einen suffixalen Marker hier im Lateinischen. Wir haben Markierung durch Wortstellung und wir haben eine Markierung durch einen Klitikon, alleinstehendes Element. Ja? Die eine und dieselbe Funktion haben. Ganz wichtig. Ja? Eine und dieselbe Funktion haben. Syntaktische Funktionen zu markieren. Das ist die Funktion, aber in drei verschiedenen Formen ausgedrückt. Das ist nur ein Beispiel. Ich möchte jetzt mit dem letzten Beispiel aus dem Abchasischen nochmal das abschließen. Das wird nicht so lang ausfallen, wie ich bin trotzdem nicht weitergekommen als ein Zettel. Das tut mir leid. Wir haben in der letzten Sitzung, als wir über Morphosyntax gesprochen haben, eine klare Vorstellung zumindest versucht zu entwickeln darüber, was gebundene und freie Morpheme sind, wie sie sich verhalten. Heute haben wir gesehen, dass das Zusammenkommen von Phrasen, von syntaktischen Phrasen, auch mit Bewegungen zu tun haben, mit Affigierung, mit Zufügung von Suffixen und Präfixen zu tun haben. Und durch diese Zufügung entstehen die Konstruktionen auf lokalen oder auf globalen Satzebenen und die auch noch miteinander verknüpft werden. Für diese Verknüpfungen haben wir jetzt als die Kategorie Kasus als Hauptträger der Aktantenmarkierung ausgemacht. Also die Funktion von ohne Kasus wird kein Satz geben. Ohne Kasus wird kein Syntax geben. Ja? Und die Vorstellung darüber, dass dort das Zusammenkommen, diese Bewegungen regulär sind, sprachintern ist das korrekt, aber es gibt sehr viele Exotika und mit einem Exotika wollte ich jetzt diese Sitzung auch abschließen. Im Abchasischen gibt es das Wort für Hand. Ich schiebe das ein bisschen hoch, ich hoffe, dass das nicht zu schnell war. Abchasisch. Das Wort für Hand heißt Anapoi. Das ist ein Definitheitszeichen. Anapoi. Wenn wir aus diesem Wort etwas eine syntaktische Phrase herstellen wollen, zum Beispiel wir wollen das Wort Hand integrieren in einem Satz, ich mache etwas mit der Hand. Ja? Dafür gibt es im Abchasischen eine extra Kasusform. Und zwar das, was wir im Deutschen mit Präposition mit ausdrücken, gibt es dort als Instrumentalis. Kasus Instrumentalis. Und das ist nichts anderes als Suffix la. Ich schreibe hier Instrumentalis. Es ist eine Kasusform. Ja? Wir nennen das lokale Kasusformen. Lokale Kasusformen erlauben uns, verschiedene räumliche Navigation umzusetzen, sprachlich gesehen. Und von Sprache zu Sprache, ich meine, in tabasaranischen, ostkaukasischen Sprachen gibt es 48 Kasusformen. 48, ja. Ja, 48 Stück. Allesamt um lokalisieren. Etwas unter, oben, neben, hindurch, in einem Haus von vorne oder von hinten oder von seitlich, also 48 Formen. Die lassen sich natürlich clustern, ja, zusammenclustern, aber trotzdem, wenn man sie jede eins, es ist jeder morphologisch auch so definiert. Also, casus instrumentalis la, und mit der Hand, ich schreibe hier mit der Hand, das wäre eine Präpositionalphrase, wird im Abchasischen sehr interessant. Also, anape ist unsere Ausgangsposition. Definitheitszeichen fällt weg und wird suffigiert mit la und ist nichts anderes als napela, mit der Hand. Jetzt kommt der nächste Schritt. Und da brauche ich vielleicht eure Hilfe. 1, 2, 3. Also das, was ich jetzt euch zeigen möchte, gerade ist linguistisch gesehen ein Museumsexponat. Eigentlich, also wenn ihr eine linguistische Theorie findet, die das hier erklärt, dann gebe ich was aus. Ja? Und solche Seltenheiten kommen hoch und die Idee ist einfach, wenn wir da versuchen, irgendwelche Hierarchie dahinter steckt oder die Regel zu beschreiben, da wird es schwierig, aber möglich. Wir versuchen jetzt, das ist, Hand ist im Singular und versuchen einfach Präpositionalphrase mit den Händen. Einfach Plural und die gesamte Phrase ist auch Präpositionalphrase. Vielleicht zum Inventar des Abchasischen. Für Pluralität an der Stelle kommt ein Präfix in Frage und zwar R. Und ihr werdet wahrscheinlich jetzt sagen, okay, das wird, ich meine, Definitheitszeichen geht sowieso weg. Ich kann das als Präfix zufügen. Rina, pe, la. Das wäre so eine logische, beide Slots sind frei, wunderbar, mit einem Instrumentalis und Pluralzeichen besetzt. Perfekt, können wir machen. Abchasisch macht das so nicht. Also dieser Form gibt es nicht. Was Abchasisch macht, ist folgendes. Der nimmt das Wort für Hand, reaktiviert Definitheitszeichen, anapri, der macht aus einem Suffix für Instrumentalis la ein Klitikon und kombiniert das mit einem Präfix von Pluralität. Und damit ist das anapri la. Und die stehen jeder für sich. Das ist hier Plural plus Inserte. Es ist nichts Besonderes, wenn ein Klitikon entsteht, aber mit einer mindestens irgendeiner lexikalischen Funktion oder mit irgendeiner Hilfsfunktion. Aber das sind zwei Marker. Einmal Suffix, immer Suffix. Einmal Präfix, immer Präfix. Es sei denn, wir haben mit sowas wie Enklise und Proklise bei Kopularverben zu tun. Ja? Hier haben wir die handfeste Elemente, die präfixal und suffixal existieren. Und in dieser Kombination geben sie diesen grammatischen Status auf, um eine plurale Präpositionalphrase mit Pluralnomen zu bilden. Ja? Diese Art der Bildung ist es am Prasischen eigentlich in der Regel. Rein linguistisch gesehen ist es aber ein Exotikum. Ja? Vor allem vielleicht, weil das wäre ja vielleicht die einfache Lösung, ökonomische Lösung, greift aber diese Sprache nicht. Okay, ich mache jetzt hier einen Cut, rein thematisch gesehen. Diese heutige Sitzung war eigentlich um diese Matrizen herum gestaltet. Also das sind die zentralen Inhalte dieser Sitzung gewesen. Um diese Inhalte vielleicht nachvollziehen zu können, müsst ihr in die Lernbarinhalte verinnerlichen. Dort gibt es aber auch die klausurrelevante Sachen. Also ich an der Stelle, es wird eine Zusatzaufgabe in der Klausur geben. Ich weiß nicht, es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Zusatzaufgabe aus der Morphosyntax-Syntax kommt und zwar auf Kasustypologie der Sprachen bezieht. Okay? Deswegen, wir werden in dieser Vorlesung auch über die Themen sprechen, die nicht unbedingt klausurrelevant sind, aber aus meiner Sicht für eure Ausbildung relevant sind. Wir haben noch 2 Minuten für Fragen. Gibt es irgendwelche Fragen? Ja.
Wir haben 2 Aufgabenstellungen nicht besprochen. Hier.
Müssen wir auch nicht, ist freiwillig. Würdest du gerne eine Lösung uns vorschlagen? Also, bitte?
Ich habe
ist die Möglichkeit, also wir können die nächste Sitzung mit meinen Lösungen anfangen. Okay? Oder ihr kommt mit euren Lösungen. Oder ihr zeigt mir einfach euer Bemühung und Qual.
Ja, zu der ersten Frage gab es schon mal eine Antwort, oder?
Ja, gab es keine Antwort, nee. Hast du geschrieben?
Ich habe nichts geschrieben.
Ah, nee, okay.
Aber ich weiß es.
Du weißt es, dann schreib da bitte hoch. Dann schreib einfach, ja, wunderbar.
Ach so, ich dachte, das besprechen wir hier.
Nee, gar nicht. Jemand soll bitte das beantworten, wenn der das kennt oder weiß. Und ja, die zweite habe ich in der letzten Sitzung nochmal hier vor euch konzipiert. Und wenn die gelöst sind, dann können wir weitermachen. Okay, bis nächste Woche.